Ja, ich würde ganz gern noch kurz was anfügen zu dem, was ich eben gesagt habe. Und zwar habt ihr gemerkt, dass eine ziemlich turbulente Zeit war für uns die letzten 1,5 Jahre. Und da sind viele Fragen in meinem Kopf, die kann ich nicht beantworten, obwohl ich 10 Jahre Theologie studiert habe. Weiß ich nicht genau, warum Gott das so bei uns gemacht hat. Trotzdem haben wir die Zeit auch sehr positiv teilweise erlebt. Jetzt im Nachhinein können wir es zumindest sagen. Wir hatten so viele Leute, die für uns gebetet haben und die uns damit durchgetragen haben durch diese Zeit. Das war echt richtig schön. Und da haben wir gemerkt, was es bedeutet, eine Gemeinde an der Seite zu haben. Das war einfach super. Und eine andere Sache, warum wir uns auch so entschieden haben, ist, weil wir gesagt haben, wir können an jedem Ort Licht sein, egal wo wir sind. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir gehen nach Norddeutschland und wir wollen hier Licht sein. Und deshalb stehe ich auch heute Morgen zum Beispiel hier vorne, obwohl, wie gesagt, ich überhaupt nicht gerne vorne stehe, mache ich das trotzdem, weil ich der Überzeugung bin, dass Gott mir da auch eine gewisse Gabe geschenkt hat und die versuche ich auch einzusetzen. Und deswegen habe ich euch heute meinen absoluten Lieblingsbibeltext mitgebracht. Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Über die Verse habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Damit habe ich mich ungefähr 3 Jahre beschäftigt. Und die haben mein Leben ganz stark mitgeprägt und prägen es auch heute noch ganz stark mit. Also es ist echt ein super Text, den wir da haben. Und ich habe gedacht, ich will euch gerne von dem was weitergeben, was ich da so rausgefunden habe in dieser Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe. Weil ich glaube, das sind tolle Gedanken, die da drin stecken und die sind ermutigend und vielleicht wächst euch der Text auch so ein Stück weit ans Herz, wie es bei mir der Fall ist. Eine Besonderheit von Johannes 15 ist, dass Jesus diese Worte zu seinen Jüngern gesagt hat, kurz bevor er verhaftet wurde und ans Kreuz geschlagen wurde. Also es sind so ziemlich die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Keine 24 Stunden später ist er tot. Und dementsprechend wichtig sind, glaube ich, auch diese Worte, weil er seinen Jüngern in dieser letzten Zeit und auch uns da wichtige Informationen mitgeben wollte, worauf es wirklich im Leben ankommt. Also lasst uns mal gucken, was da so Spannendes drinsteht. Ich lese euch mal den Text vor, Johannes 15, 1 bis 8. Ich lese mal nach Luther, der 84er Übersetzung. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ein ganz toller Text, den wir haben. Leider haben wir nicht die Zeit, um uns ganz genau anzugucken. Aber ich habe mal 5 Fragen mitgebracht, die ich vor meiner Masterarbeit an diesem Text hatte. Und ich versuche euch mal da so ein bisschen mit reinzunehmen und an diesen Fragen entlang zu hangeln. Und dann gucken wir einfach mal, was hängen bleibt bei euch. Ich hoffe viel. Die erste Frage lautet, was meint Jesus eigentlich genau, wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock? Was steckt dahinter? Was meint er damit? Um diese Worte zu verstehen, müssen wir ein bisschen zurückblättern in der Bibel, nämlich ins Alte Testament. Im Alten Testament wird das Auftreten des Messias oft verbunden mit dem Gedanken an eine Art Idealzustand. Das heißt, wenn der Messias kommt, lesen wir im Alten Testament, dann bringt er auch eine gewisse Art von Fülle mit, von Überfluss. Dann geht es den Israeliten gut. Und da gibt es ein Bild, was im Alten Testament verwendet wird. das hat mit dem Weinstock zu tun. Und zwar ist da der Gedanke, dass die Israeliten, wenn der Messias wiederkommt, dann sitzen die unter einem prall gefüllten Weinstock im Schatten und lassen sich's gut gehen. Zum Beispiel in Micha 4, Vers 4 kann man das nachlesen. Also merkt euch das mal eben im Kopf so. So ein Weinstock, der voll ist mit Trauben dran, das ist ein Symbol für Fülle im Alten Testament, für diese messianische Fülle und den Überfluss, den der Messias mit sich bringt. Und jetzt springen wir wieder ins Neue Testament, nämlich wieder zu Johannes. Allerdings nicht zu Johannes 15, sondern zu Johannes 2. Die Geschichte, die kennen wahrscheinlich die meisten, da geht es um die Hochzeit zu Kana. In Johannes 2, 1 bis 11. Und das ist eine merkwürdige Geschichte, habe ich immer gedacht. Jesus ist da bei dieser Hochzeit und tut da sein erstes Wunder. Und ich habe das nie so verstanden. Warum macht er da jetzt dieses Wunder? Also Jesus ist da eingeladen, plötzlich ist der Wein leer. Und das ist äußerst peinlich jetzt gerade für die Gastgeber, für das Hochzeitspaar. Und mich erinnert das immer wieder an unsere Hochzeit. Damals bei uns sind nämlich auch fast zwei peinliche Situationen aufgetreten. Die eine hatte auch mit Wein zu tun. Meine Frau und ich haben gerade ja so die ersten Weinerfahrungen gesammelt und dementsprechend sind wir erstmal mit pappsüßen Wein eingestiegen. Und wir meinten, Mensch, die anderen sind alle auf demselben Level wie wir, deswegen gibt's für uns nur süßen Wein. Zum Glück war mein Bruder da und der hat uns ganz liebevoll dazu gedrängt, auch trockenen Wein anzubieten, indem er den einfach gekauft hat. Da bin ich ihm heute noch dankbar für, muss ich sagen. Eine andere Sache ist, dass wir beide keine Kaffeetrinker sind. Bei uns spielt Kaffee überhaupt keine Rolle. Und deshalb haben wir auch nie geplant, Kaffee auf unserer Hochzeit anzubieten. Mittlerweile weiß ich, dass das einer der größten Fehler ist, den man, glaube ich, machen kann, weil die meisten Leute einfach Kaffee trinken. Und da wiederum bin ich sehr dankbar für meine Schwiegereltern. Ich weiß noch, sie kamen aus Österreich, 10 Stunden Fahrt, in einem kleinen Wagen, Schwiegereltern drin, hinten Schwägerin und Schwager drin, vollgepackt bis oben hin und irgendwie haben sie da noch 2 Kaffeemaschinen untergebracht. Ich war echt froh, zumindest im Nachhinein. Da wusste ich immer noch nicht, was das Ganze sollte, aber im Nachhinein habe ich es dann verstanden. Also ich war echt dankbar, dass wir Familie hatten, die uns vor diesen 2 peinlichen Situationen gerettet haben. Das Hochzeitspaar hier in Johannes 2 hatte zumindest die Familie nicht so an der Seite, dass sie da rausgerettet haben. Da musste dann Jesus her. Also der Wein war leer und dann kam Jesus. Was hat er gemacht? Er lässt große Krüge mit Wasser bringen. Und dann macht er das Wasser zu Wein. Ungefähr 600 Liter waren das. Und ich habe mich immer gefragt, warum macht Jesus das? Das ist das erste Wunder, steht explizit in Johannes 2, das Jesus getan hat. Warum macht er so ein seltsames Wunder, habe ich mich gefragt. Der könnte doch die Chance nutzen und ein wirkliches Wunder tun. Einen Mann heilen, eine Frau heilen, ein Kind heilen oder noch besser jemanden von den Toten auferwecken. Da könnte er doch ein richtiges Zeichen setzen. Ich dachte immer, Mensch, das ist doch irgendwie ein verschenktes Wunder, was er da macht. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass dieses erste Wunder ein echtes Wunder war. Nur ich habe es eben nicht kapiert. Die Israeliten damals aber sehr wohl. Die haben das verstanden, dass das ein echtes Wunder war. Weil Jesus durch dieses Weinwunder genau an das Alte Testament quasi angeknüpft hat und genau das gemacht hat, worauf die Leute gewartet haben. Jesus hat nämlich als der angekündigte Messias Fülle und Überfluss mit sich gebracht. Und zwar genau, wie es im Alten Testament vorausgesagt war, mit massenhaft Wein. Ihr erinnert euch noch an diesen Weinstock mit den vollbesetzten Trauben. Genau das haben die Israeliten verstanden. Der Messias kommt und bringt Fülle mit sich. Und dieser Wein ist Symbol dafür. Da hat Jesus angeknüpft. Und jetzt, glaube ich, kann man verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock in Johannes 15. Das heißt so viel wie, ich bin der Messias, auf den ihr wartet. Ich bin der göttliche Retter. Und mein Kommen ist schon im Alten Testament vorausgesagt. Und ich bringe euch diesen versprochenen Überfluss mit. Genau Das hat Jesus durch dieses Weinwunder getan und das hat er jetzt nochmal bestätigt, indem er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Noch was ist interessant daran, an dieser Formulierung, ich bin, das ist eine Formulierung, die gibt's so nur im Alten Testament und die steht immer für Gott. Im Alten Testament ist dieses Ich bin allein ein Titel, den Gott trägt. Und Jesus wendet ihn jetzt hier auf sich an. Damit will er sagen, ich bin Gott. Das war damals ein ziemlicher Knackpunkt für die ganze jüdische Gelehrtheit, die ganzen Gelehrten. Da haben sie dann zu knabbern gehabt. Jesus hat gesagt, ich bin Gott. Und das ist heute noch genauso. Das ist ein Knackpunkt, auch für die Menschen heute. Glaube ich das, dass Jesus Gott ist? Das Christentum sagt ja, dass Jesus Gott ist und nur durch ihn werden wir gerettet. Einfach gesprochen, ja, nur wenn ich an Jesus glaube, komme ich in den Himmel. Das ist das, was wir Christen glauben. Heutzutage hört man aber immer wieder, dass es ja eigentlich letztendlich keine Rolle spielt, an welchen Gott wir jetzt glauben. Ob Jesus, Allah, Buddha, Jehova, ist doch wurscht. Letztlich führen doch alle Wege irgendwie in den Himmel. Ich finde es erstaunlich, dass bei dieser wichtigen Frage so eine große Toleranz ist. Wenn ich mir vorstelle, da gehst du in den Supermarkt und du kriegst von der Kassiererin einen Euro zu wenig, da sind die Leute sehr intolerant. Da geht's gleich hin und hier, ich krieg noch einen Euro. Erstmal Kassenbon durchlesen und dann, da sind wir sehr intolerant. Oder, keine Ahnung, du hast im Restaurant reserviert und deine Plätze sind besetzt. Mensch, dann geht's aber rund. Dann kriegt der eine 1 von 5 Sterne Bewertung bei Google oder so. Oder du hast bei Amazon irgendwelche Schuhe bestellt, die werden eine halbe Nummer zu groß geliefert. Da bist du auch gleich am Telefon. Kundenservice kriegt erstmal einen drauf und dann willst du einen Wiedergutmachungsgutschein. Also da sind wir in vielen Bereichen sehr intolerant. Aber wenn es um die Frage nach Gott geht, da haben wir ein weites Herz, habe ich das Gefühl, in der Bevölkerung. Hans-Peter Reuer kennt vielleicht manche, auch ein Österreicher, der hat mal was sehr Interessantes gesagt dazu, was Witziges. Er hat gesagt, ich will mal denjenigen kennenlernen, der auf dem Zahnarztstuhl sitzt. Und dann fragt der Zahnarzt, ja, wo soll ich denn bohren? Und der dann sagt, ach ja, nimm Sie es mal nicht so genau. Fangen Sie mal irgendwo an, irgendwann kommen Sie schon beim richtigen Zahn an. Das würde natürlich keiner machen, da sind wir zu Recht sehr intolerant. Dann aber doch bitte auch bei der entscheidenden Frage, wie komme ich zu Gott? Was ist der richtige Weg zu Gott? Vielleicht ist für dich ja dran, die Frage, ob Jesus der einzige und richtige Weg ist, zu Gott mal zu bewegen, mal nachzuforschen, andere Christen zu befragen, warum sie das eigentlich glauben, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, oder in der Bibel zu lesen, oder anzufangen zu beten zu Jesus und der Frage mal wirklich auf den Grund zu gehen. Kommen wir zur zweiten Frage, die ich mitgebracht habe. Was bedeutet es, wenn Jesus in Vers 4 sagt, bleibt in mir? Das ist so die Hauptfrage, warum ich mich damals für dieses Thema bei meiner Masterarbeit entschieden habe. Das wollte ich unbedingt wissen. Wie kann man in Jesus bleiben? Wie funktioniert das? Was steckt dahinter? Und da habe ich echt Wochen und Monate lang dran rumüberlegt und gelesen und was weiß ich gemacht, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und ich habe sie jetzt mal versucht, in einem kurzen Satz, einem mittellangen Satz, zu formulieren. Was kann man darauf antworten? Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, bleibt in mir? Und ich habe es mal so gesagt. Bleiben in Jesus meint, dass ich meine Beziehung zu Jesus durch Gebet aufrechterhalte und sein Wort kenne, verinnerliche und versuche in meinem Leben umzusetzen. Ich sage den Satz gleich nochmal, vorher noch eine andere Bemerkung. Bei diesen Dingen, beim Beten, Bibellesen, beim Verstehen, da hilft uns der Heilige Geist. Das ist in dem Kapitel vorher, in Kapitel 14 und 16 beschrieben. Da wird vom Heiligen Geist gesagt, dass er derjenige ist, der uns lehrt auch und der uns erinnert an die Worte in der Bibel und dass er uns auch in der Wahrheit leitet. Also der Heilige Geist hilft uns dabei, in Jesus zu bleiben. Jetzt nochmal der Satz, den ich hatte. Was heißt es, in Jesus zu bleiben? Es heißt, dass ich meine Beziehung zu Jesus durch Gebet aufrechterhalte und dass ich seine Worte kenne, verinnerliche und versuche in meinem Leben umzusetzen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das so rausgefunden habe, war ich echt enttäuscht. Weil ich dachte, Mensch, ich würde irgendwie was Besonderes rausfinden, ne? Irgendwas Neues oder so, dabei ist aber recht unspektakulär. Das ist das, was in den Predigten oft gesagt wird. Es geht um das Gebet, um das in Verbindung bleiben mit Jesus. Es geht ums Bibellesen und darum, es anzuwenden. Das hört man oft. Und ich war echt enttäuscht. Mittlerweile bin ich sehr froh, dass ich genau zu diesem Ergebnis gekommen bin, weil mir das zeigt, dass schon immer eigentlich der richtige Fokus gesetzt wurde. Darum geht's. Darum geht's auch Jesus hier in Johannes 15. Er will, dass wir den Fokus darauf setzen, die Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten. Eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben, zu beten, Bibel zu lesen und das Gelesene auch umzusetzen. Darauf kommt Jesus an. Und jetzt meine Frage an dich, und da kannst du ruhig ehrlich mit dir sein, machst du das? Legst du da einen großen Wert drauf? Ist deine Beziehung zu Jesus lebendig? Liest du in der Bibel? Betest du? Versuchst du das umzusetzen, was du da liest? Johannes 15, 1 bis 8 enthält nur eine einzige Aufforderung. Und das ist die, bleibt in mir. Das ist die einzige Aufforderung, die Jesus hier sagt. Da legt er den Schwerpunkt und da wirbt er auch für uns an dieser Stelle, um uns. Ich weiß selbst, wie schwierig das ist, oft Zeit zu finden für Bibellesen, fürs Beten. Da gibt's natürlich die Arbeit, da gibt's die Familie, die Kinder, die oft viel Zeit brauchen, Freunde, die Gemeinde, Termine. Alles wirbt um unsere Zeit irgendwie. Aber ich möchte euch sagen, es lohnt sich wirklich, Zeit mit Jesus zu verbringen. Wie oft hat er mich schon ermutigt und gestärkt, als ich mir einfach Zeit für ihn genommen habe. Und wie oft bin ich fröhlich wieder rausgekommen aus so einer stillen Zeit mit ihm. Bibel lesen und beten ist nie verschenkte Zeit. Das ist immer eine wertvolle Zeit, weil sie deine Beziehung zu Jesus stärkt. Auch wenn du kein Aha-Erlebnis hast. Darauf hoffen wir ja oft. Aber ich habe das auch eher selten. Aber trotzdem stärkt es einfach die Beziehung. Und es ermutigt und gibt Kraft. Und deshalb, glaube ich, sollten wir jeden Tag versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass wir diese Zeit mit Jesus haben und mit ihm verbringen. Was mir dabei hilft, ist, dass ich mir das immer wieder in meinen Kopf reinzusetzen, dass ich mir sage, diese Zeit, das ist das Wichtigste, was du am Tag machen kannst. Und deswegen hilft mir das auch, die Prioritäten richtig zu setzen und andere Dinge manchmal einfach hinten anzustellen, selbst wenn mir die gerade irgendwie wichtig erscheinen. Schaffe ich es deshalb jeden Tag, mich bewusst hinzusetzen und die Bibel zu lesen? Nee, schaffe ich nicht. Aber dann versuche ich, andere Zeiten zu nutzen, um mit Jesus zu reden. Zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit fahre, im Auto oder so, dann rede ich mit Jesus, wenn ich einkaufen fahre. Oder unter der Dusche, wenn ich da gerade allein bin, oder keine Ahnung, wenn ich abends meinen Sohn auf dem Arm habe und ihn versuche zum Schlafen zu bringen und ihn durchs Zimmer trage. Das sind für mich auch immer tolle Zeiten, wenn er dann endlich aufgehört hat, mir im Gesicht rumzufummeln und mir seinen Kopf gegen die Brust zu schlagen. Dann geht's und dann weiß ich ja, jetzt ist meine Zeit mit Gott. Da kann man ganz kreativ werden, glaube ich. So, jetzt an dieser Stelle schließt sich eine sehr ernste dritte Frage an, auf die Johannes 15 auch eine Antwort gibt. Es geht um die Frage, was passiert eigentlich, wenn man nicht in Jesus bleibt? Wenn man die Beziehung zu ihm also nicht aufrechterhält? Und das lesen wir in Vers 2 und in Vers 6, den lese ich nochmal eben vor. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Dieser Vers und andere neutestamentliche Stellen, die haben mich echt ins Nachdenken gebracht und traurig gemacht. Jesus sagt hier, wer nicht in mir bleibt. Es geht hier also um Menschen, die einmal eine echte Beziehung zu Jesus hatten, die Jesus wirklich kannten. Menschen, die wissen, was Jesus für sie getan hat. Das Wort bleiben setzt ja voraus, dass schon mal was da war, wo man anknüpfen kann. Das setzt voraus, dass eine Beziehung vorhanden war. Also es sind wirklich Menschen gemeint, die Jesus kannten, die eine Beziehung zu ihm hatten und die diese Beziehung jetzt bewusst beendet haben oder einfach das Interesse an Jesus verloren haben. Achtung, es sind nicht Christen gemeint, die eine Zeit des Zweifels durchmachen. Das haben vielleicht viele von euch auch schon erlebt, ich selber auch. Zeiten, in denen es mir echt schwer gefallen ist, in der Bibel zu lesen oder mit Jesus zu beten, wo ich dachte, Mensch, der Draht zu Jesus ist gerade ziemlich dünn. Diese Menschen sind hier nicht gemeint. Es geht wirklich um Menschen, die ja eine wirkliche Beziehung zu Jesus hatten und die dann gekappt haben, die nicht mehr den Wunsch haben, mit Jesus zusammen zu leben. Und zu ihnen sagt Jesus jetzt, ihr werdet wie überflüssige Reben weggeworfen und ins Feuer geworfen und dort verbrennen. Das ist ein Bezug, den Jesus herstellt zu Hesekiel 15. Da ist das auch dieses Bild verwendet vom Weinstock, der dann verbrannt wird. Und das ist ganz eindeutig, geht es da um die Gottesferne, die ewige, nämlich die Hölle. Und ihr merkt, das ist richtig ernst, worum es hier geht. Und andere Stellen wie Matthäus 24, 25, die sagen sogar, dass dieses Schicksal viele Menschen erleiden werden. Und dass viele auch davon überrascht sein werden, dass es sie trifft. Und dabei ist die Bibel aber sehr deutlich und Jesus auch immer wieder. Und er sagt, Jesus will diese andauernde Beziehung haben. Und er sagt, wenn ihr die aufkündigt, dann ist es eben auch vorbei. Es ist eure Entscheidung. Aber wenn ihr sie kündigt, diese Beziehung, dann erwartet euch dieses Schicksal. Also es ist keine Überraschung. Es ist in der Bibel immer wieder ganz klar gesagt. Jesus benutzt ja nicht umsonst immer wieder das Wort Nachfolge. Das heißt ja, dass man in einer kontinuierlichen Beziehung zu Jesus bleibt. Und die kann man eben auch beenden, wenn man das möchte. Da lässt Jesus uns auch die freie Wahl. Bei mir hat das echt im Denken was verändert. Ich habe angefangen, viel mehr um Bewahrung zu beten, um Bewahrung des Glaubens. Für mich, für Menschen, die ich kenne, gerade auch für verfolgte Christen. Ich weiß nicht, Open Doors sagt euch vielleicht was, wenn ihr da die Berichte mitverfolgt. Die kümmern sich ja um die weltweite Christenheit, die in Verfolgung ist. Und die Christen, die massiv verfolgt werden, eine der wenigen Sachen, die die sagen, was wir für sie machen können, ist, dass wir für sie beten können, dass sie ihren Glauben behalten. Und das ist bei mir echt auch immer wieder in den Vordergrund getreten. Aber auch das Gebet für Menschen, wo ich weiß, die machen gerade eine schwierige Situation durch für Christen. Die brauchen mein Gebet. Ich glaube, da sollten wir viel mehr das in unseren Kopf mit reinnehmen und immer mehr dran denken, auch immer wieder dran. Während meiner Zeit an der Bibelschule habe ich mit einem jungen Mann zusammen gewohnt, anfangs an der Bibelschule direkt in einem Zimmer. Ein Jahr lang haben wir uns geteilt, später 3 Jahre noch in der WG. Und dieser junge Mann, der war für mich echt immer ein Vorbild, weil er jeden Tag sehr intensiv Zeit mit Gott verbracht hat. Und der hatte aber auch schwer zu tragen, weil er an Depressionen litt. Und das merkte man ihm auch an. Trotzdem war ihm das immer sehr wichtig, mit Jesus verbunden zu sein. Und dieser Mann, der junge Mann, der hatte auch eine gute Beziehung zu einem unserer Lehrer und zu dessen Familie. Da war er oft auch, hat die besucht. Und die haben viel über den Glauben gesprochen und zusammen gebetet. Nach der Bibelschulzeit ist dieser junge Mann immer weiter vom Glauben weggekommen und hat die ganzen Beziehungen gekappt, die er hatte zu den Bibelschülern. Irgendwann hat er mir auch nicht mehr auf meine Mail geantwortet. Und der Einzige, der noch Kontakt hatte, war dieser Bibelschullehrer mit seiner Familie. Und der hat das auch immer versucht, am Laufen zu halten. Und irgendwann hat er ihn gefragt, Mensch, wie sieht's eigentlich aus mit deiner Beziehung zu Jesus? Und dann hat dieser junge Mann auch zu ihm den Kontakt abgebrochen. Und das zeigt mir die Geschichte einerseits, wie wertvoll es ist, dass man dranbleibt, dass man versucht, die Leute zu ermutigen, am Glauben dran zu bleiben, wenn sie eine schwere Zeit durchmachen. Andererseits zeigt sie aber auch, dass eben jeder selber entscheidet, ob er noch mit Jesus in Verbindung sein möchte oder nicht. Kommen wir jetzt zur vierten Frage, die ich mitgebracht habe. Es ist in der Weinstockrede immer wieder von Fruchtbringen die Rede. Was heißt das eigentlich und wie funktioniert das? Habe ich mich gefragt. Ich lese noch mal eben Vers 5 vor. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Vielleicht ist euch beim Lesen schon so ein Zusammenhang aufgefallen. Das Bleiben in Jesus, das Zeitverbringen mit ihm, das Bibellesen, das hat was zur Folge. Nämlich, dass man Frucht bringt. Und zwar ganz automatisch. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, steht da. Und ich finde, das ist richtig entlastend. Meine Aufgabe ist es, mich auf Jesus zu konzentrieren und die Beziehung zu ihm am Laufen zu halten. Und dann bringe ich ganz automatisch Frucht. Das sagt zumindest Jesus hier und das glaube ich auch. Ich glaube, wenn man wirklich intensiv mit Jesus unterwegs ist, dann kann man gar nicht anders, als diesen Wunsch zu haben, auch für ihn irgendwie Frucht zu bringen. Irgendwie für ihn ja unterwegs zu sein im Leben. Und jetzt ist die Frage, was heißt das jetzt genau, die Frucht? Was ist denn das eigentlich? Da gibt es tatsächlich unter den Theologen so einen Disput. Da gibt es hauptsächlich drei Meinungen. Die einen sagen, da geht es eigentlich um gute Taten. Da geht es darum, dass ich liebevoll mit anderen umgehe und halt ja irgendwie gute Taten versuche zu vollbringen. Das ist eine Position. Dann gibt es die zweite Position, die sagen, nee, hier geht es ausschließlich darum, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist Frucht. Menschen, die dann Jesus nachfolgen, das ist dann quasi die Frucht. Und dann gibt es eine dritte Meinung und die vertrete ich. Das ist nämlich die Kombination aus beiden zuvor genannten. Also, dass ich gute Taten vollbringe, dass ich versuche, liebevoll im Umgang mit den Menschen zu sein und dass ich versuche, Menschen zu Jüngern zu machen. Und wenn das stimmt, was ich glaube, dann haben wir ziemlich viele Möglichkeiten, um Frucht zu bringen. Also, will ich dich dazu ermutigen, such diesen engen Kontakt zu Jesus und dann wird er dir auch den Wunsch schenken, dass du Frucht bringst. Und er wird dir auch viele Möglichkeiten zeigen, wie du das tun kannst. Vielleicht ist es jemand aus der Gemeinde, den du kennst, der gerade in einer schwierigen Situation ist, wo du ja die Chance hast, ihm zu begegnen, einfach ihn zu ermutigen, ihn mal zu besuchen, für ihn zu beten. Vielleicht ist es eben auch der Nichtchrist, wo du schon seit 10 Jahren denkst, Mensch, dem könnte ich eigentlich mal von Jesus erzählen. Auch eine super Möglichkeit, um Frucht zu bringen und das wirklich mal zu tun. Vielleicht sind es auch einfach praktische Dinge, wo man mit anpacken kann. Eine Sache, die sicherlich auch mit zum Fruchtbringen zählt, ist es, seine Gabe auch einzubringen in die Gemeinde. Jeder Christ, sagt die Bibel, hat eine Gabe, eine geistliche, die er einbringen kann. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und Jesus wirkt auf jeden Fall in dir und durch dich, wenn du in einer engen Beziehung zu ihm lebst. Und dann wirst du viel Frucht bringen, das sagt der Text. Und als Rebe am Weinstock Jesus möchte Jesus wirklich, dass du auch viel Frucht bringst. Nicht nur ein bisschen. So ein Weinstock ist ja jetzt keine Orchidee, die ich mir auf die Fensterbank stelle oder so. Eine Orchidee ist schön zum Angucken. Ein Weinstock ist für was anderes da. Der soll wirklich Frucht bringen, da will ich einen Ertrag sehen. Und deswegen verwendet Jesus auch genau diese Pflanze. In diesem Beispiel. Also Jesus will uns wirklich als seine Reben gebrauchen. Die Reben sind ja diese kleinen Ästchen, wo dann die Früchte dran wachsen. Und dazu befähigt er uns auch. Und jetzt ist spannend auch, er überträgt diesen Überfluss, von dem ich am Anfang sprach, den er mit sich bringt, auch auf jeden Einzelnen von uns. Nicht nur auf einen Billy Graham, auf einen Anton Schulte oder Tobias Teichen oder sonst wen ihr da vor Augen habt. Nein, auch auf jeden von uns. Wir können durch Jesus massenhaft Frucht bringen. Ich finde, das sollte man auch immer wieder in sein Gedächtnis rufen. Das ist echt ein spannender Gedanke, finde ich, dass Jesus jeden Einzelnen von uns da auch mit reinnehmen möchte, diese messianische Frucht hervorzubringen. Und er ermöglicht uns wirklich Dinge zu tun, die wir selber gar nicht für möglich halten. Das kann er machen. Und das ist eine ganz tolle Sache, wenn man sich darauf einlässt. Eine letzte Frage habe ich noch mitgebracht. In Vers 7 ist davon die Rede, dass wir alles erhalten, worum wir Jesus bitten. Diesen Vers muss man sicherlich im Zusammenhang stellen mit der Gesamtaussage der Bibel. Johannes, einer der Jünger Jesu, hat dieses Johannesevangelium geschrieben und der hat auch, wie die meisten wahrscheinlich wissen, noch drei andere Briefe geschrieben, nämlich die drei Johannesbriefe. Und in einem dieser Briefe schreibt er in 1. Johannes 5,14, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Also unsere Bitten, die müssen schon im Einklang sein mit Gottes Willen, damit er sie erhört. Klar kann ich bitten, dass er mir morgen doch bitte einen schönen Porsche vor die Tür stellt. Kann ich machen. Sehr wahrscheinlich wird er es nicht machen, weil es nicht unbedingt in seinem Willen ist. Also wir sollten herausfinden, was ist der Wille Gottes und dann dafür beten und auch richtig dranbleiben mit dem Gebet, wenn wir einmal den Willen Gottes erkannt haben und nicht zu früh aufgeben. Und dafür möchte ich am Schluss noch ein Beispiel bringen, wie man sich das mit dem Bittgebet so vorstellen kann. Mein Bruder, der arbeitet bei Airbus in Hamburg, einer meiner Brüder, und der hat da bis vor wenigen Jahren noch an diesem A380 mitgearbeitet. Den kennt ihr wahrscheinlich, dieses riesige Passagierflugzeug, ich glaube das größte der Welt. Das wurde ja mittlerweile eingestellt, die Produktion, deswegen ist er da auch nicht mehr. Aber früher hat er da gearbeitet. Und dieses Flugzeug wird an verschiedenen Baustellen gefertigt. Also es sind verschiedene Bauplätze. Mein Bruder hat beispielsweise die Außenhülle zusammengebaut. Während er das getan hat, waren an einem anderen Bauplatz waren die Leute da und haben das Cockpit zusammengeschraubt, wieder andere den Fußboden und so. Er hat mir erzählt, dass das Cockpit dann auch nach Frankreich, wenn es soweit fertig war, geschickt wurde. Da haben die dann die Instrumente eingebaut und dann wieder von Frankreich zurück nach Hamburg. Und irgendwann so nach 1 bis 2 Jahren war dann so ein ganzes Flugzeug endlich mal fertig. Dann wurden alle Teile zusammengesetzt. Und das Kuriose an der Geschichte ist, dass mein Bruder mir erzählt hat, dass er selber nie einen fertigen A380 gesehen hat, den er zusammengeschraubt hat. Sobald die fertig waren, irgendwie hat er gesagt, werden die da abgeriegelt und er und seine Mitarbeiter konnten den nicht sehen. Keine Ahnung warum, hat er mir so gesagt. Weiß ich nicht. Alles, was er weiß, ist, dass da hinter diesem Tor ein A380 steht, an dem er mitgebaut hat. Und so ähnlich, glaube ich, kann man sich das auch mit dem Bittgebet vorstellen. Unser Bittgebet ist ganz immens wichtig. Das ist wie so ein Bauabschnitt, wo du dran mitbetest. Und wenn so ein Bauabschnitt, so ein Bittabschnitt nicht besetzt ist, dann entsteht kein Flugzeug und dann entsteht auch nicht das Endresultat des Gebets. So eng nimmt Gott uns damit rein, der bindet sich so stark an uns. Natürlich ist Gott letztendlich nicht von uns abhängig. Wenn wir unseren Platz nicht einnehmen, dann kann er sich auch einen anderen suchen, der den ausfüllt. Es wäre ja bei Airbus genauso, wenn mein Bruder da nur die Hände in den Schoß gelegt hätte, dann wäre er auch ganz schnell weg gewesen, dann hätte ein anderer den Platz bekommen. Aber ich finde, das macht so deutlich und das ermutigt so und das ist so unbeschreiblich toll, dass man dazu beitragen kann, wenn man seinen Gebetsabschnitt ernst nimmt, dass am Ende was entsteht. Ein Flugzeug, in Anführungszeichen. Dass zum Beispiel ein Mensch zum Glauben kommt, der vorher nicht an Jesus geglaubt hat, nur weil du dran geblieben bist und für ihn gebetet hast. Oder dass jemand seinen Glauben behalten hat, der gerade echt schwere Zeiten durchgemacht hat, nur weil du gebetet hast. Ich finde, das ist echt ein toller Gedanke. Und oft wirst du das Endresultat deines Gebets in diesem Leben gar nicht sehen. Wie mein Bruder, der den A380 auch nie gesehen hat. Aber ich bin mir sicher, zumindest glaube ich das, wenn du mal im Himmel sein wirst, dann wird Gott das Tor aufmachen und dann wird er dir die Flugzeuge zeigen, an denen du mitgebetet hast. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ich habe euch jetzt ganz am Ende mal einen Zettel mitgebracht, den wer dann haben möchte, kann ihn auch nachher gerne abholen. Da habe ich ein paar Punkt zur Anregung mal aufgeschrieben. Und ihr könnt euch die jetzt mal anhören. Das sind 5 Punkte. Und ich möchte euch dazu herausfordern, pickt euch mal einen raus, wo ihr sagt, ja, den nehme ich mir mit nach Hause. Da möchte ich drüber nachdenken, den möchte ich weiter bewegen. Der erste Punkt heißt, bist du dir sicher, dass der Glaube an Jesus der einzige Weg ist zu Gott? Oder nicht? Wenn du dir unsicher bist, dann prüf da wirklich mal nach. Frag andere Christen, warum sie das glauben, lies in der Bibel. Oder fang an, zu Jesus zu beten. Der zweite Punkt, wie steht es eigentlich um deine Beziehung zu Jesus? Ist es dir wichtig, dass du jeden Tag Zeit mit Jesus verbringst? Ist dir wichtig, in der Bibel zu lesen? Ist dir wichtig, das Gelesene auch umzusetzen? Oder musst du deine Prioritäten vielleicht neu setzen? Ein dritter Punkt, wer in deinem Umfeld macht gerade eine schwere Zeit durch? Wer könnte dein Gebet gebrauchen? Wen könntest du besuchen? Oder beides? Ein vierter Punkt, achte in der nächsten Zeit mal bewusst darauf, welche Möglichkeiten und Situationen dir Jesus zeigen will, wo du viel Frucht bringen kannst. Und ein letzter Punkt, welches Gebetsanliegen willst du vielleicht auch wieder neu vor Jesus bringen, weil es eigentlich zu deinem Bauabschnitt gehört. Und vergiss nicht, dein Gebet kann maßgeblich dazu beitragen, dass am Ende auch ein Resultat bei rauskommt. Auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht siehst. Ja, ihr könnt euch nachher gerne diesen Zettel mitnehmen, wo die 5 Punkte nochmal drauf sind. Ich lasse sie hier liegen. Jetzt würde ich gerne noch mit euch zusammen beten. Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken für dein Wort und für die Verse aus Johannes 15, die echt spannend sind, die so viel gute Sachen uns vermitteln wollen. Und ich bete, dass du da mit jedem Einzelnen gehst. Herr, du weißt, wo wir gerade stehen, welcher Punkt bei uns vielleicht gerade so ein bisschen hinten runterhängt, wo wir dran arbeiten können. Ich bete, dass du uns dafür einfach Kraft gibst, Zeit gibst, auch das Wollen, da was zu verändern und den Mut. Und dass du da mit jedem von uns mitgehst, Herr. Vor allem bete ich, dass wir die Beziehung zu dir, dass wir die aufrechterhalten, dass wir dir immer näher kommen, dass uns das ganz wichtig ist und dass wir Zeit mit dir verbringen wollen. Herr, hilf uns dabei und begegne uns immer wieder auch, dass wir merken, ja, du bist lebendig und es lohnt sich, mit dir unterwegs zu sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen.